So, jetzt nicht erschrecken, das ist ein Anspiel. Okay, kurzes Theaterstück. Ist es alles in Ordnung? Ist es nichts Schlimmes, was jetzt passiert? Aber man kann sich schrecken. Gut, dann warten wir mal, was so passiert. Eines schönen Tages. Dr. Uhlig in den Schockraum! Dr. Uhlig in den Schockraum!
Hallo, hallo! Was ist das denn hier um den Hals? In Lebensgefahr, bitte einen katholischen Priester. Hallo, hallo? Gibt es einen katholischen Priester unter uns? Wir brauchen einen Priester!
Danke. Danke, Johnny. Ja, also ich habe gestaunt, mir ist so eine Plakette nicht um den Hals gefallen, aber in die Hände gefallen. Und die sollte man halt immer um sich, um den Hals tragen. Da steht tatsächlich drauf, in Lebensgefahr, erbitte einen katholischen Priester. Ja. Also die Macher der Medaille, die haben verstanden, es gibt Situationen, da braucht man einen Priester. Besonders in Lebensgefahr oder vielleicht auch spätestens, wenn es zu spät ist. Wir brauchen einen Priester. Und das ist die Gliederung der heutigen Predigt. Ihr habt es schon auf diesem kleinen Lesezeichen abgedruckt. Die Hanna, die kann so schön schreiben, dass man es kaum lesen kann. Und das ist so modern, dass man es nicht mehr erkennen kann. Und das ist das Thema, über das wir heute sprechen. Es besteht kein Zweifel. Auch ich bin überzeugt, du brauchst einen Priester. Wir sehen das schon an der Tatsache, dass jedes Volk, jede Kultur, jede Religion, jeder hat Priester. Wir haben alle so Priester oder so Leute, die halt irgendwas Besonderes können. Der Mensch, der ist nicht so dumm, dass er das nicht wüsste. Vielleicht heute modern, aber eigentlich ist so, bei uns gibt es so ein kleines Gesundheitszentrum in der Siedlung, ein wunderbar schönes neu gebautes Haus. Da stehen dann immer lauter Bonzenautos davor, weil die Behandlung dieser Priesterin, ich nenne sie mal, das ist wahrscheinlich eine moderne Hexe, die kann sich kaum einer leisten, da muss man schon Geld mitbringen. Das kostet 300, 400, 500 Euro so ein Seminar. Und das ist auch nichts anderes als der Glaube, sie kann etwas, sie hat Kräfte oder sie kann irgendwas tun, was ich nicht tun kann. Was ist ein Priester? Also der Hintergrund meines guten Hochdeutsches ist heute, dass meine Predigt in Hünfeld irgendwie online irgendwo aufgetaucht ist und ich habe mich selbst mal kurz gehört, weil das ist immer nicht zu ertragen, wenn man sich selber hört. Aber das hat sich nicht wie Hochdeutsch angehört, obwohl ich dachte, es wäre es. Ja. Und heute bemühe ich mich besonders. Wikipedia, Frage, was ist ein Priester? Priester ist eine Bezeichnung für religiöse Spezialisten, die den Kultus verwalten sowie Lehre und Tradition bewahren. Also das sind religiöse Spezialisten. Die können etwas, was nicht jeder kann. Du brauchst also einen Priester, weil er kann, was du nicht vermagst. Das weiß jeder. Und das Wissen ist auch lebensnotwendig. Es war im Alten Testament lebensnotwendig, zu wissen, dass ich nicht tun kann, was ein Priester tun kann. 4. Mose Kapitel 4 haben wir ein Beispiel dafür. Im 4. Buch Mose Kapitel 4, Vers 15 und Vers 20. Das sind Anweisungen dafür, dieses Zelt, das Gott bauen hat lassen in der Wüste, das Zelt der Begegnung, die Stiftshütte, um es möglich zu machen, dass das Volk mit Gott in Verbindung tritt. Er hat das Priestertum eingeführt und beim Abbau dieser Hütte, wenn also die Zeit gekommen ist, weiterzuziehen, die Zelte abzubrechen, gibt es genaue Anweisungen, wie das vonstatten gehen soll. 4. Mose 4, 15. Wenn nun Aaron und seine Söhne beim Aufbruch des Heeres dies alles ausgerichtet und das Heilige und all sein Gerät bedeckt haben, dann sollen die Söhne Kehat kommen, um es zu tragen. Sie sollen aber das Heilige selbst nicht anrühren, dass sie nicht sterben. Also die Geräte mussten eingeschlagen werden in Felle, das war genau vorgeschrieben, damit auf keinen Fall, wenn du das trägst, deine Haut in Berührung kommt mit den heiligen Gegenständen. Das würde deinen Tod bedeuten. Das ist eigentlich krass. Vers 20. Sie aber, die Söhne Kehat, das sind die, ist ein Teil der Leviten, die die ganzen Dinge dann abtransportieren, die Träger von den verschiedenen Teilen. Sie aber sollen nicht selbst hineingehen, sondern nur der Priester, auch nur einen Augenblick das Heilige zu schauen, dass sie nicht sterben. Also wenn das nicht verordnungsgemäß bedeckt war oder versteckt war oder eingewickelt war und du hast aus Versehen einen Blick da hineingeworfen, hast es gesehen, dann bist du tot umgefallen. Das ist eigentlich krass. Kann man sich das vorstellen? So war das. Du kannst nicht ohne Priester vor Gott treten. Sogar die Priester selbst, die Gott bestimmt hatte, in seine Gegenwart zu kommen, waren beständig in Lebensgefahr. Mach es so, mach es so, mach es so, damit du nicht stirbst. Das tragische Beispiel in 3. Mose Kapitel 10, das haben wir sicher schon mal, ihr habt das sicher schon mal gelesen, nachdem Aaron das erste Opfer gebracht hat und seine Söhne in Kapitel 9 und sozusagen der Opferdienst jetzt in Betrieb genommen wurde, das Zelt eingeweiht und die einzelnen Kleidungsstücke angelegt und gereinigt und so, gibt es das schlimme Kapitel 10, in dem Nadab und Abihu, das sind zwei Söhne der vier Söhne vom Aaron, irgendwas falsch gemacht haben bei ihrem Opfer, es heißt in Vers 1 ein fremdes Opfer. Wahrscheinlich war es so, ich schließe das aus Vers 9, da steht, du und deine Söhne, ihr sollt weder Wein noch starke Getränke trinken, wenn ihr in die Stiftshütte geht, damit ihr nicht sterbt. Vielleicht waren sie betrunken, Nadab und Abihu. In jedem Fall war es so, die sind hineingegangen, das Feuer Gottes ist vom Himmel gefallen, hat sie beide verzehrt, verbrannt. Die sind gestorben auf einen Schlag. Und es war ein schrecklicher Schlag, den Aaron hier getroffen hat. Die Priester, die übrig bleiben, die beiden anderen Söhne, Eleasa und Itamar, wehrt ermahnt, sie sollen nicht, in Vers 6, das Haupthaar wirr hängen lassen und die Kleider zerreißen. Sie sollen auch nicht weglaufen oder weggehen von der Stiftshütte, denn das heilige Öl ist auf ihnen. Sie dürfen jetzt nicht einen Rückzieher machen, sozusagen, und sie würden selbst sterben. Und der Aaron hat dann diese Anweisungen von Mose nicht genau bis zum Ende befolgt. Er hat nicht gegessen von dem Opfer, ihm ist der Appetit vergangen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und Mose hat es gut sein lassen an dem Tag. Gott hat auch ein Weinen ausgerufen, sie sollen weinen über den Brand, den er gemacht hat. Und da sehen wir, wie die Heiligkeit Gottes und irgendwie das Herz Gottes zur Begegnung mit den Menschen, wie sich das hier trifft und wie tragisch es auch hier endet. Flucht gibt es eigentlich für diese Leute nur nach vorne. Wir staunen über das Bemühen Gottes, bei dem Volk zu wohnen, und wir zittern vor dem Versuch, ihm ohne geeigneten Priester zu begegnen. Das haben wir da. Dein Versuch, alleine vor Gott zu treten, würde tödlich enden. So ist es. Das ist die Wahrheit, die wir hier sehen. Du brauchst einen Priester. In Kapitel 28, 2. Buch Mose, 2. Mose 28, haben wir ein Kapitel, in dem wir lernen oder sehen, was der Priester für eine Aufgabe hat. Was er tut, was er tun kann für das Volk, stellvertretend. Und die Beschreibung von Kapitel 28 habt ihr auf dem Lesezeichen. So sieht der Priester aus. Also es gibt verschiedene Darstellungen. Die Steine auf der Brusttasche sind manchmal in vier Reihen, in drei Reihen übereinander angeordnet. Hier sind sie so im Quadrat außenrum. In der Mitte ist eine Tasche, da sind die Lose drin, zwei Lose. Da haben die Israeliten Gott befragt und das Ergebnis der Lose hat dann Gottes Entscheidung sozusagen kundgetan. Und wir sehen die Kopfbedeckung, Wahrscheinlich war das in echt ein höherer Hut, aber das goldene Stirnblatt, das wir hier sehen, darauf war ein hebräisches Schriftzeichen eingraviert, heilig dem Herrn. Das haben wir in Kapitel 28, Vers 38, in Vers 36. Dort war sozusagen die Aufschrift auf seiner Stirn, was er repräsentiert, in welcher Qualität er vor Gott tritt. Auf den Schultern sieht man zwei Steine, diese grünen Steine, die auf seinen Schultern liegen. Und in jedem dieser Steine waren auf jeder Seite sechs Namen der sechs Stämme vom Volk Israel eingraviert in den Stein. Also der Priester trägt sozusagen das Volk auf seinen Schultern. Und auf der Brust waren 12 Steine und auf jedem Stein war ein Name von einem Stamm der Israeliten eingraviert. Und es heißt hier, wir lesen mal den ersten Vers in Vers 12, 2. Mose 28, Vers 12. Du sollst sie auf die Schulterteile des Schurzes heften, dass es Steine seien zum gnädigen Gedenken an die Israeliten, sodass Aaron ihren Namen auf seinen beiden Schultern trage vor dem Herrn, damit der Herr ihre gedenke. Also wir sehen mal, die ganze Last des Volkes auf die Schultern des Priesters und er bringt sie hinein vor Gottes Thron. Das ist das Symbol, aber das sehr aussagekräftig ist. In Vers 29, so soll Aaron den Namen der Söhne Israels in der Brusttasche auf seinem Herzen tragen, wenn er in das Heiligtum geht, zum gnädigen Gedenken vor dem Herrn alle Zeit. Das ist noch krasser. Also er trägt alle Israeliten auf seinem Herzen in die Gegenwart Gottes. Das ist ja so, als Vater, du trägst ja nicht nur die Last der Kinder den ganzen Tag, sondern du hast sie ja auf deinem Herzen. Und die Liebe brennt die ganze Zeit und die Bemühung und die Sorge und die Zuneigung. Das ist beides gleichzeitig. Und die Qualität des Priesters sehen wir in Vers 36 bis 38. Du sollst auch ein Stirnblatt machen aus feinem Gold und darauf eingraben, wie man Siegel eingräbt, heilig dem Herrn. Und du sollst die heften an eine Schnur von blauem Purpur vorn an den Kopfbund. Und es soll sein auf der Stirn Aarons, damit Aaron bei allen ihren Opfern alle Sünde trage, die an den heiligen Gaben der Israeliten haftet, und es soll alle Zeit an seiner Stirn sein, dass sie wohlgefällig seien vor dem Herrn. Also die Heiligkeit des Priesters reinigt sozusagen im Hineinbringen die Sünde der Opfer, die er gerade trägt. Zum Glück. Weil sonst würde das vor Gott nicht wohlgefällig sein. Also das ist eigentlich ja, ich habe das ganz vergessen, das Kapitel. Ich habe es letzte Woche mal gelesen, es hat mich voll umgehaut. Krass. Das ist so gewaltig, das ist so ein tolles Bild auf den Herrn Jesus, was er tut. Weil all diese Dinge hier ja immer nur ein Schatten sind einer größeren geistlichen Realität, nämlich des Herrn Jesus selbst und seines Opfers. Also alles, was wir bringen, alles, was wir sind, unsere spärliche Anbetung, unser Dank hier in der Versammlung, muss durch einen Priester, der heilig dem Herrn ist, in Gottes Gegenwart gebracht werden, der unsere Last auf seinen Schultern trägt, der unseren Namen auf seinem Herzen hat. Einen solchen Priester brauchst du. Du brauchst einen Priester, der deine Last trägt, der dich auf seinem Herzen hat und der heilig ist und in die Gegenwart Gottes treten kann, weil du das nicht kannst und ich auch nicht. Und wenn wir sehen, was hier passiert und wenn wir das verstehen, und wir haben ja vieles auch von diesen Dingen schon oft besprochen und verstanden, dann wissen wir, ein Mensch, der kann das gar nicht. Ein Mensch kann nicht stellvertretend für uns das tun, und deswegen ist auch die Medaille hier, also die ist ja ganz verrostet so. Das ist nicht einmal richtig edles Material, wahrscheinlich ist ein Messing. Und ehrlich gesagt, die meisten Ersthelfer könnten das gar nicht lesen, weil es so klein geschrieben ist. Das kann also passieren. Es kann passieren, dass du in Lebensgefahr bist und dann, weißt du, das EO ist voll Panik und die Hände zittern und dann, was ist mit der Medaille, was steht da drauf und dann, bäh, Nulllinie, das ist schon zu spät. Und irgendwann dann später in der Leichenhalle, ach so, Mensch, haben wir ganz übersehen, wir hätten ja einen Priester holen müssen. Kann passieren, also das ist eigentlich ziemlich... Ich wollte nämlich einen katholischen Priester anrufen und ihn fragen, wenn er kommt, was der dann macht. Das ist eigentlich interessant, weißt du, das muss ich noch machen. Ich habe es leider nicht mehr geschafft, aber ich rufe da an, oder könnte es jemand für mich machen? Ruf doch bitte bei der Erika an, ja, lass dich verbinden und mit der Auskunft, was macht er dann? Ich habe hier eine Plakette, mir geht schlecht, bitte. Kommen Sie. Also als Beispiel geht das, aber nicht in der Realität. Ich habe hier ein wunderbares Bild von unserem Sohn mit seiner Tochter, mit seiner Frau. Und ja, bald ist es soweit. Unser Sohn mit seiner Tochter, vielleicht ist er euer Sohn. Wir werden ja bald Großeltern. Also unser Sohn mit seiner wunderbaren Frau Annalena und wie sie sie anstrahlen. Und ich finde das einfach so schön. Und dann würde man das ins Herz drücken. Aber es ist nur ein Bild, weil sie nicht hier wohnen. Sie wohnen droben in München. Eigentlich ist ja München unten, aber die sagen ja droben, weil wir sind unten. Wir sind mal sozusagen die Provinz. Und Niederbayern ist unten und eigentlich ist es über München auf der Landkarte. Die Realität ist oben in München. Und hier ist es auch so, im Hebräerbrief ist ja klar, ich habe gestern im Auto und Tom erzählt, was ich heute sagen will, und sagt, ja, machst du einen Hebräerbrief. Ja klar, hilft jetzt nichts. Hebräerbrief, machen wir einen großen Sprung, Kapitel 8. Einfach einige Verse heute hier herausgepflückt. Wir könnten da mal eine Predigtreihe drüber machen. Weil wir haben ja viel anderes auch zu reden. Hebräer 8, Vers 5. Sie, die Priester im Alten Testament, dienen aber nur dem Abbild und Schatten des Himmlischen. Wie die göttliche Weisung an Mose erging, als er die Stiftshütte errichten sollte, das ist das Zelt im Alten Testament. Siehe, dass du alles machst nach dem Bild, das dir auf dem Berge gezeigt worden ist. Also er hat den Himmel gesehen, hat das Original gesehen. Natürlich ist meine Frage jetzt, Hans Werner, das war jetzt ein Thema für dich. Gibt es da wirklich eine himmlische Stiftshütte oder war das jetzt auch bloß ein Bild? Auf alle Fälle, die Realität ist dort. Vielleicht gibt es da echt sowas. Ich bin mir nicht sicher, also bin ich zu wenig. Ich glaube, das ist offen. Das lassen wir jetzt mal offen. In jedem Fall hat er das Echte gesehen und dann hat er es so gut eingeprägt und der Herr hat es ihm so genau erklärt, was er machen soll und dann hat er es nachgebaut. Auf der Erde. Okay? Kapitel 9, 23. So also mussten die Abbilder der himmlischen Dinge gereinigt werden. Also die Abbilder der himmlischen Dinge, das sind die irdischen Teile, das Zelt und der Leuchter und das Ganze. Da haben wir es wieder. In 10, Vers 1 auch. Das Gesetz hat nur einen Schatten von den zukünftigen Gütern, nicht das Wesen der Güter selbst. Die ganzen Beschreibungen sind richtig, aber es ist nur ein Schatten. Schau her, machen wir mal einen Schatten. So, schaut mal da oben, seht ihr den Schatten? Aber das ist nicht das Wesen der Dinge selbst, sondern das ist meine Hand. Die Stiftshütte im Alten Testament ist nur der Schatten, den wir sehen von dem Echten. Ein Schatten hat immer ein reales Gegenüber. Der echte Priester, auf den alle diese Beispiele in der Bibel hindeuten, der ist auf der Bildfläche erschienen, heißt es in der Schrift. Er ist erschienen. Die haben damals vorausgeblickt, irgendwann kommt das Ding und wir schauen halt zurück. Es war schon da. Und das ist egal. Es ist das Gleiche. Und der Priester, der Brief an die Hebräer, der zeigt uns, dass der wahre Priester Jesus Christus ist. In Kapitel 7, Vers 26, je nach Übersetzung ein bisschen anders übersetztes Wort, da heißt es, einen solchen hohen Priester mussten wir auch haben. Wir brauchen einen Priester, und zwar einen besonderen, nämlich der Heilige, unschuldig, unbefleckt, von den Sündern geschieden und höher ist als der Himmel. Übrigens, Julia, ich habe gebetet, dass der Mann heute Nacht schlafen kann. Konnte ein bisschen schlafen. Ein bisschen, aber zu wenig, gell? Naja, passt schon. Wir haben halt nicht Dr. Ulmer, sondern Dr. Uhlig gefunden. Das ist ja ein guter Ersatz. Weil sonst wäre natürlich Dr. Ulmer dran gewesen. Und O.T.A. Greindl ist auch krank. Die zwei hätten die nämlich operiert und anästhesiert, oder wie man das sagt. Also, einen solchen hohen Priester mussten wir auch haben, Luther-Übersetzung, oder ein Schlachter heißt, der tut Not. Der tut Not. Ein Elberfelder, wie heißt es da? Es geziemte sich, genau. Das Wort heißt so viel, wie du brauchst sowas. Es ist nötig. Es ist. Hast du was gesagt, Florian? Sag es nochmal.
Passt er auch zu uns.
Passt er auch zu uns? Was ist das für Übersetzung? Ah, okay. Gut. Das Wort müssen wir uns nochmal anschauen, dass das steht im Griechischen. Aber ihr versteht, was ich meine. Und in Kapitel 8, Vers 1 haben wir jetzt. Thomas Greindl hat uns mal erklärt, dass dies der Schlüsselvers im Hebräerbrief ist. Ihr habt mal das gemerkt. Und da heißt es, das ist nun die Hauptsache bei dem, wovon wir reden, wir haben einen solchen Hohenpriester. Es ist so, dass wir ihn brauchen, aber es ist wunderbar, wir haben ihn. Wir haben ihn. Schau, das ist jetzt eine Glühbirne von einem Auto. Und der Edison, ich habe es nochmal nachgelesen, es ist ein bisschen nicht so ganz klar, wie es wirklich war, aber die meisten sagen, er hat über 9000 Versuche gebraucht, bis er es geschafft hat, dass das leuchtet und nicht durchbrennt. Über 9000 Versuche. Und er hat mal gesagt, ich weiß jetzt 10.000 Möglichkeiten, wie es nicht geht. Bevor es ging. Okay? Stell dir vor, das kann man sich nicht vorstellen. Und er hat dann, die Lösung war, ein Baumwollfaden bedampft mit Kohlenstoff, der ziemlich lang gehalten, weil Kohlenstoff ist fast so haltbar wie das haltbarste oder das temperaturbeständigste Element auf diesem Planeten. Das heißt, Thomas, woher weißt du das? Wolfram, genau. Ich habe heute noch bei eBay Kleinanzeigen einen Wolframwürfel bestellt, und zwar, der heißt Martin Wolfram, der das verkauft. Und der hat sich gedacht, wenn ich schon so heiße, weißt du, dann muss ich doch das umsetzen. Also Wendel, glaube ich, das ist aus Wolfram, und es ist in unserem Periodensystem das hitzebeständigste Material, das es gibt. Das hält 3422 Grad aus, ohne zu schmelzen. Und es ist unglaublich heiß, weil Eisen schmilzt schon bei, glaube ich, weniger als der Hälfte. Ich habe hier einen kleinen Wolframwürfel mitgebracht. Wird öfters auch benutzt, um Gold zu imitieren und Geld zu machen. Also ich käme da aus. Hat fast bis auf 0,5 Stellen nach dem Komma das gleiche spezifische Gewicht wie Gold, 19,25 Gramm pro Milliliter. Ich gebe mal durch, das ist richtig cool.
Aber nicht einstecken.
Weil das ist so radioaktiv, dass der sowieso nach 2-3 Tagen stirbt, der es in der Hosentasche trägt. nein, es ist unbedenklich. Es gibt sogar Wolfram-Besteck, glaube ich, und Wolfram-Schmuck. Ja, gibt es auch neuerdings. Genau. Die Lampe leuchtet so hell, man kann nicht, das ist vors Auge halten, es ist unglaublich, wie hell es leuchtet, und dieser Draht, der glüht mit einer wahnsinnigen Hitze und er hält es aus tausende von Stunden. Kannst du dir das vorstellen? Es ist einfach weniger heiß als 3400 Grad. Und die Wendel wird ein bisschen so gewickelt, dass ein bisschen Spielraum ist, weil das Auto, weißt du, das manchmal tut es ein bisschen so wackeln, und durch die Wärme dehnt sich so ein bisschen aus, dass es nicht so schnell durchbrennt. Es liegt aber an diese Umstände, dass irgendwann die Birne hin ist. Aber das würde wahrscheinlich ewig halten. Die Hitze. Das ist die Hitze des Gerichts, die einem treffen kann. Da staut sich das alles und es ist so ein Stau von Elektronen, dass es glüht und normalerweise verbrennen würde und durchbrennen würde, wenn es nicht so beständig wäre. Also ich schäme mich wirklich für das, was ich jetzt gleich erzählen muss. In der Arbeit habe ich eine Dummheit gemacht, und am Freitag noch, bevor wir weggefahren sind, es war zu viel des Guten von meinem Humor. Auf alle Fälle, zwei Kollegen haben es nicht mehr verkraftet mit mir. Und haben mir freundlich ins Gesicht gelächelt, haben sich aber dann beim Chef über mich beschwert, und dann waren die alle im Büro und ich musste eigentlich mit dem Patienten wegfahren. Wo sind die alle? Wo sind die alle? Da ist keiner mehr da. Und dann mache ich die Tür auf und da sitzen alle drin Und dann sage ich, ich bin jetzt weg, wo seid ihr, müsst ihr rausgehen. Und dann sagt der Chef, nein, kommen wir mal rein. Und dann habe ich da eine ordentliche Ansage bekommen, mir ist die Hitze ins Gesicht gestiegen, war peinlich, habe mich entschuldigt, habe gelobt, es besser zu machen. Und es war eine ganz wertvolle Lektion vom Herrn. Und ich habe mir dann so gedacht, ja genau, das ist es eigentlich. Da sitzt der Chef, da war der Schreibtisch, ich habe mich so ein bisschen so am Boden hingekniet und sozusagen so auf der Schreibtischplatte. Und da war dann so eine Bank und da saßen die zwei Kollegen, die mich angeklagt haben. Und der Chef hat dann sozusagen das Urteil gesprochen. Ja. Und so haben wir das vorgestellt. So ist es bei Jesus. Wir sitzen alle auf der Bank und unsere Sünde klagt ihn an. Die ganze Sünde und alles Schlechte, weißt du, das haben alles, das geben wir alles ihm. Er ist schuld, er ist es, er ist es. Und er ist da in der Mitte, hängt nackt am Kreuz und nimmt das alles auf. Und der Chef spricht dann das Urteil. Okay? Todesurteil. Das ist zu viel des Guten. Das war sein Ende. Die Hitze dieses Gerichtes von jeder unserer Peinlichkeiten und Verdorbenheiten, die war so gewaltig, das muss schlimmer gewesen sein wie die Temperatur von einer Kernfusion. Jesus hat dieses Gericht ganz genommen und ausgekostet, in dem Sinn, dass es genommen hat und verarbeitet hat. Er hat auch sein Leben dafür gegeben. Aber ich sage euch was, die Qualität von ihm, die ist so gewaltig, seine Reinheit und seine Beständigkeit, dass der Tod ihn nicht halten konnte. Das ist wunderbar. Der Sohn Gottes, der hat diese Beschaffenheit, das Feuer des Gerichtes Gottes zu überstehen. Und das haben wir gerade gefeiert, so wie wir es jede Woche tun. Also, alles, was man auf dieser Erde an Priestern finden kann, in irgendwelchen Kulten und irgendwo, das ist einfach billige Fälschung. Das ist sogar Entartung, weil der Mensch, der Gott nicht kennt, der erfindet irgendeinen Priester, der irgendwas kann. Aber es ist doch nie die Wahrheit. Das perfekte Abbild eines Priesters, das sehen wir im Aaron und seinen Söhnen. Denn die haben das Original gesehen und es genauso nachgebaut. Also hier haben wir den perfekten Priester in Kopie. Und eigentlich könnte sich jeder Kult dieser Erde sozusagen das abkupfern. Das ist ja die Aufgabe vom Volk Israel, dass wenn das Volk, das kleine Volk, wenn das, die ganzen Nationen das kleine Volk Israel anschauen, ist das schön, könnte so schön laufen. Ich liebe es so. Na, ist ehrlich wahr. Ja. Der Tom glaubt mir kein Wort. Doch, wirklich. Ich kann mich an eine Gemeindestunde erinnern, da hat jemand gesagt, ihm regt das so auf, wenn die Kinder da so laufen und so stampfen. Ich habe mir gedacht, das war ein Krampf, oder? Also für was man sich das aufregen kann. Das ist was, das ist die Frucht unserer Gebete. Schenke uns Kinder. In der Siegestraße, kennt ihr die Gemeinde? Da waren ja lauter Studenten, ganze Studentengemeinde und alle haben, war nicht, ist nicht die Simone Einer Siegestraße irgendwie, hat es dann ihren Markt gefunden, oder? Genau. Da waren lauter Studenten, die haben irgendwann alle angefangen, sich gegenseitig zu heiraten und haben alle Kinder bekommen. Und wenn du dort warst mit denen im Gottesdienst, das ist unglaublich. Da gibt es mehr Kleinkinder als der Rest von der Gemeinde. Das kannst du dir nicht vorstellen. Das ist keine Gemeinde, das ist ein Kinderhort. Ja, da geht es ganz anders ab. Aber jetzt sind schon alle groß, oder? Die meisten. Ja. Also in einigen Jahren ist es, wie wenn nie was gewesen wäre. Okay. Ja, das perfekte Abbild sehen wir im Priester Aaron. Die Nationen könnten, wenn sie sich demütigen würden und die Juden fragen, was echtes Priestertum bedeutet, könnten sie es sehen, leider nicht mehr in dieser Herrlichkeit, wie es mal gewesen ist, weil sie das missachtet haben und missbraucht haben, solange bis Gott die Stiftshütte und den Tempel abgeschafft hat. Schade. Und das Hebräer 8, Vers 5 heißt es, sie dienen nur dem Abbild und Schatten des Himmlischen. Und das Original, das haben wir in dem Herrn Jesus. Also schau, das ist das Priestertum für die Nationen. Ja, die Heidenkulte, die haben sie eh eine Priester. Ja, richtig schöne Heidenpriester. Man sagt sofort, okay, das ist irgendwie noch, das ist ein schemenhafter Ansatz, aber ist nicht wahr. Das ist das perfekte Abbild des Priesters. Okay? Das ist haargenau gleich. Und die Realität ist droben. Ihr wisst wo, droben. Droben in München. Hebräer 9, Vers 24 wollen wir lesen. Und es ist unglaublich, was hier zu finden ist. 9, 24. Christus ist nicht eingegangen in das Heiligtum, das mit Händen gemacht und nur ein Abbild des wahren Heiligtums ist, sondern in den Himmel selbst, um jetzt für uns vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen. In den Himmel selbst. Und wir erinnern uns Woche für Woche daran, was Jesus für uns getan hat. Kapitel 4, Vers 14. Weil wir denn einen großen hohen Priester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat. Die Himmel durchschritten. Das Wort, das ist bedeutend, weil der Priester durchschreitet das Zelt, geht rein, geht wieder raus, geht wieder rein, geht wieder raus. Er durchschreitet es die ganze Zeit in seinem Dienst. Und der Jesus hat den Himmel durchschritten. 2 Vers 17. Er musste in allem seinen Brüdern gleich werden, damit er barmherzig würde. Und ein treuer, hoher Priester vor Gott zu sühnen die Sünden des Volkes. Habt ihr aufgepasst? 4 Vers 14. Wir haben einen solchen hohen Priester. Vers 15. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Was ist die Hauptsache, von der wir reden? 8 Vers 1. Wir haben einen hohen Priester. Wir haben ihn, der sitzt zur Rechten des Thrones der Majestät im Himmel. Und in Kapitel 10, Vers 21 nochmal, ich bin nicht sicher, ob es viermal vorkommt oder öfters, wahrscheinlich öfters, 4,21, und haben einen hohen Priester über das Haus Gottes. Lesen wir nochmal ab Vers 19. Weil wir denn nun, liebe Brüder, durch das Blut Jesu die Freiheit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns aufgetan hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch oder durch das Opfer seines Leibes, und haben einen hohen Priester über das Haus Gottes. Darum macht so und so. Also, erster Punkt, ich brauche einen Priester. Zweiter Punkt, das ist der wichtigste und bedeutendste, ich habe einen Priester. Und drittens, ich bin selbst ein Priester. Oh, jetzt wird's auf alle Fälle. Also wenn jetzt jemand hier vom Vatikan dabei wäre, dann würde er jetzt gehen. Jetzt reicht's. Bis dahin kann man noch mitgehen, aber jetzt wird es zu viel des Guten. Habe ich euch erzählt von dem Brief, den ich dem Bischof geschickt habe? Bischof ist ja, ich glaube, das ist ein lateinisches Wort für, heißt es Hirte? Und das griechische Wort für den Aufseher der Gemeinde ist der Episkopos, der die Aufsicht führt. Und dann habe ich dem Bischof geschrieben, ein paar Zeilen und so, und ich grüße Sie, der Episkopos aus Hutturm, mit dem Angebot, uns mal zum Gebet zu treffen und so. Ja. Hat aber nicht geantwortet. Leider. Ja, und wenn ich noch dazu geschrieben hätte und noch liebe Grüße von den 60 Priestern aus Hutturm, dann hätte es einen völligen Vogel rausgehauen, glaube ich, weil das geht ja gar nicht. Wo sollen denn die alle sein und wo sollen sich die denn alle versteckt haben? In der Brauerei? Klar. 1. Petrus, Kapitel 2, da haben wir es zweimal. 1. Petrus 2. Jetzt müssen wir ein bisschen Gas geben. Die Predigten sollen ja nicht mehr so lange dauern. Stimmt's, Johnny? Wo ist er denn? Ah, das ist bei den Kindern. Genau. 2 Vers 5. Auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Hause und zur heiligen Priesterschaft. Und in Vers 9. Ihr seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft. Ein königliches Priestertum. Und wir haben es dreimal in der Offenbarung, die Stellen möchte ich auch lesen. 1 Vers 5. Offenbarung 1, 5. Der Herr Jesus hat uns dazu gemacht, ihm, das ist so in der Mitte von Vers 5, Offenbarung 1, ihm, der uns liebt und uns erlöst hat von unseren Sünden mit seinem Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat, vor Gott, seinem Vater. Ihm sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Kapitel 5, Vers 9 bis 10 in der Offenbarung. Wo ist überhaupt mein Wolfram? Ah, Schatzi, du hast das. Alles klar. Bleibst in der Familie. Offenbarung 5, Vers 9. Und sie sangen ein neues Lied. Du bist würdig. Ist das überhaupt richtig? Ah, das ist Vers 10. Und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht. Und sie werden herrschen auf Erden. Und in Kapitel 20, Vers 6. Offenbarung 20, Vers 6. Selig ist der und heilig, der Teil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und mit ihm regieren 1000 Jahre. Das sind die Gläubigen, das sind wir. Also wir sind, du bist ein Priester. Du bist ein Priester. In Hebräer 10, da haben wir diese Wahrheit, dass durch das Zerreißen des Leibes Jesu, das heißt durch sein Fleisch, durch seinen Leib, die Trennung zerrissen ist, der Vorhang ist zerrissen im Tempel und war der Weg frei. Er hat eine ewige Erlösung erworben, eine ewige Sühnung, die für immer reicht. Das Durchschreiten Jesu durch den Himmel mit seinem eigenen Blut vor Gott bewirkt diese völlige Sühnung der Sünden. Und das Ergreifen im Glauben durch uns bringt die Heiligung. Heilig dem Herrn. Also das ist einfach eine Aufschrift im Alten Testament gewesen, aber es ist eine Realität heute. Wir sind heilig. Geheiligt ein für alle Mal durch das. Nach diesem Willen sind wir geheiligt ein für alle Mal durch das Opfer des Leibes Jesu Christi. Hebräer 10, Vers 10. Also wir können jetzt bei Gott aus- und eingehen. Okay? Wir gehen einfach rein und wir gehen raus und wir gehen wieder rein und gehen wieder raus und durchschreiten sozusagen den Himmel. Der Herr hat das alles für uns bewirkt und das macht der Priester. Der Priester geht rein, geht aus. Geht rein, geht wieder aus. Wir tun das Gleiche, deshalb sind wir Priester. Jetzt passen wir auf, das ist voll interessant. Das ist mir heute Morgen erst aufgefallen. In 1. Petrus haben wir ja die zwei Stellen gelesen. Da heißt es, wir sind ein heiliges Priestertum. Und was macht der Priester? Der Priester bringt Opfer. Was macht er noch? Er geht raus und segnet das Volk. So, jetzt schauen wir nochmal nach. In 1. Petrus 2, ob sie das irgendwie bestätigt. Das ist der Dienst vom Priester. Er geht hinein, bringt die Opfer des Volkes, geht hinaus, segnet das Volk. Auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Haus, zur heiligen Priesterschaft, zu Opfern, geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind. Und dann geht er wieder hinaus. Vers 9. Ihr seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat. Von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Da gehen wir aussehen und dann dienen wir und segnen das Volk, also die Menschen um uns herum. Der Priester steht ja stellvertretend für andere vor Gott. Also ich stehe nicht stellvertretend für meine Frau vor Gott, sondern ich stehe stellvertretend für meine Arbeitskollegen vor Gott oder für meine ungläubige Verwandtschaft oder für meine Nachbarn. So kann man das verstehen. Und da haben wir es nochmal, schauen wir in Vers 11, zwei Sachen in 1. Petrus 2. Liebe Brüder, ich ermahne euch, als Fremdling und Pilger enthaltet euch von fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, weil du bist ja heiliger Priester, wenn du vor Gott trittst, in einem heiligen Zustand und gegenüber die draußen und führt ein rechtschaffenes Leben unter den Heiden, damit die, die euch verleumden als Übeltäter, eure guten Werke sehen und Gott preisen am Tag der Heimsuche. Damals. Oder Heribert? Wir sind mal geheiligt, erstreben ein heiliges Leben, gehen hinein in Gottes Gegenwart die ganze Zeit, haben einen freien Zutritt. Zu jeder Zeit, wenn wir Barmherzigkeit und Gnade brauchen. Und dann gehen wir hinaus an unsere Arbeit. So. Und jetzt habe ich voll die schwierige Hürde vor mir, weil manchmal wieder Spätdienst. Und dann begegne ich den Kollegen wieder. Und mir ist es voll klar geworden am Wochenende, das ist eine Prüfung vom Herrn, fast so wie wenn er mit mir spielt. Jetzt schauen wir mal, was der Franz macht, weil er sagt ja immer, dass er ein Gläubiger ist und ein Heiliger. Und ob er so reagiert, wie die Welt reagiert oder anders. Weil jetzt ist ja die Frage, wie ich jetzt reagiere. Weißt du schon? Bin ich jetzt beleidigt? Bin zutiefst beleidigt. Weil ich habe mir gedacht, Freunde sagen es dir selber. Nicht andersrum, aber wenn ich ehrlich bin, mache ich es auch meistens so, weil man nicht den Mut hat. Okay, bist du die Gabriele? Ah, servus. Also es wird morgen ganz spannend und ich will so handeln, dass es ein Stück dazu beiträgt, dass eines Tages meine Arbeitskollegen den Vater im Himmel preisen, weil das ist das Ziel von dem Priester. Und das ist auch dein Ziel. Deshalb sitzen wir hier. Und deshalb gehen wir hinein vor Gott und dann gehen wir wieder hinaus und dann machen wir das. Und dann merke ich, Christus, das ist voll schwierig. Da geht es tatsächlich ums Eingemachte. Das ist jetzt echt, weil sonst ist alles ein Kasperltheater. Tatsächlich. Also es muss einen Unterschied geben zwischen mir, dem Priester Gottes, so nenne ich mich jetzt. Wir haben es gerade gelesen, dass Jesus uns dazu gemacht hat. Und dem Volk in der Finsternis, unter dem ich mich bewege. Und bei dir ist es nicht anders. So. Gehen wir heute nach Hause. Ich hoffe, ihr bleibt zum Essen, aber dann gehen wir nach Hause mit dem Bewusstsein, wir sind die königliche Priesterschaft Gottes. Wir können jederzeit zu Gott hinzutreten, Barmherzigkeit empfangen und tatsächlich, das brauche ich die ganze Zeit. Ich habe mir überlegt, das ist unglaublich. Ich bin der einzige Gläubige in dieser ganzen Klinik bis jetzt. Ich habe jetzt einen zweiten Bruder gefunden, aber noch nicht getroffen. Und ich bin oft so ein Chaot. Es gibt da gute Zeiten, wo ich über den Herrn reden kann, aber das war jetzt wieder Tiefschlag. Aber das gehört einfach dazu, gell? Und dann bin ich mir wieder bewusst, ja, ich glaube ja an Jesus, weil ich so bin. Die anderen brauchen ja Jesus gar nicht. Ich glaube nicht, weil ich besser bin, sondern ich glaube ja, weil ich schlechter bin. Dann ist da wieder in Ordnung. Dann denken wir, okay, das ist ja logisch, deswegen bin ich ja überhaupt gläubig, weil ich gespannt habe, dass ich ein Chaot bin. Nur irgendwann muss auch das Chaotentum sich mal ändern. Und jetzt, ich habe mir überlegt, mein Chef wird bestimmt morgen fragen, und Franz, hast du das verkraftet und so? Meine Ansage, der ist ja über 10 Jahre jünger, dann werde ich ihm sagen, Matthias, der alte Franz, der arbeitet hier nicht mehr. Das haben wir überlegt. Aber noch kommt er bei der Hintertür wieder rein, also ich vermute es fast. Ich erwarte ihn schon. Ja. Da treten wir vor Gott, um unsere Opfer zu bringen. Und dann gehen wir hinaus, um ihn zu verkündigen. Manchmal laut am Büchertisch, öfters leise durch unsere guten Werke. Ja, das finde ich gewaltig. Lasst uns hinausgehen und das verkündigen. Amen. Sollen wir noch beten? Beten wir noch gemeinsam. Herr Jesus, wir danken dir.